Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, ich bin Rainer Brandes. Etwa die Hälfte der Russinnen und Russen darf heute wählen. Wobei die Frage ist, welche Wahl sie haben bei der Bestimmung von Regional- und Kommunalparlamenten. Denn viele aussichtsreiche Oppositionelle sind gar nicht zur Wahl zugelassen worden. Auch in Afghanistan soll eigentlich bald gewählt werden. Es hätten die ersten freien Wahlen im Frieden werden sollen. Doch die Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban sind geplatzt. Und große Ehre für klare Kanten. Angela Merkel hat in Dessau das Bauhausmuseum eröffnet. Wie sich die USA Migrantinnen und Migranten aus Guatemala vom Leib halten, das erfahren Sie im Hintergrund in einer halben Stunde. In knapp einer Stunde schließen in Moskau die Wahllokale. Dort, wie auch in vielen anderen Teilen Russlands, finden heute Regionalwahlen statt. Auch Kommunalparlamente werden in vielen Orten gewählt. Die Opposition hat allerdings ein Problem. Die Behörden haben zahlreiche Oppositionelle nicht zugelassen. Thilko Gries ist Deutschlandfunk-Korrespondent in Moskau. Herr Gries, wie frei sind also diese Wahlen?
Sie sind verhältnismäßig unfrei, das muss man so sagen. Sie genügen keinesfalls europäischen Standards, deutschen Standards auch. Das liegt gar nicht so sehr daran, was man sich vielleicht vorstellen könnte, dass nun irgendwie vorausgefüllte Wahlzettel massenweise in Urnen gestopft werden in ganz Russland. Das passiert viel, viel seltener, als man sich das vielleicht vorstellt. Das Setting der Wahl ist schon vor Beginn der Wahl so organisiert, dass dort gar keine richtige Konkurrenz, keine politische Konkurrenz mehr zustande kommt. Sie haben es gesagt, die Oppositionellen sind nicht zugelassen worden. Zum Beispiel hier im Moskauer Stadtrat gibt es nur einen einzigen echten Oppositionellen, der kandidiert. Der Rest gehört nicht dazu. Dazu kommt die bekannte Medienpräsenz, die zugunsten derjenigen, die dem Staatsapparat und dem Kreml nahestehen, ausfällt. Ja, und natürlich gibt es Staatsbedienstete oder Bedienstete großer staatlicher Unternehmen, die gebeten werden, abzustimmen, und ihnen wird auch zu verstehen gegeben, wofür sie abzustimmen haben. Das funktioniert alles recht gut. Natürlich ist es dem Staat trotzdem daran gelegen, solche Wahlen durchzuführen, die zumindest so aussehen, als seien es echte freie Wahlen. Und auch die Wahlbeteiligung ist immer wichtig in einem autoritären System, um Legitimität zu erhalten. Wie die Ergebnisse und auch diese Wahlbeteiligung dann letztlich aussehen, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Dafür ist es heute Abend noch zu früh.
Die Wahlbeteiligung kennen Sie also natürlich noch nicht. Und trotzdem, Sie beobachten das ja in Moskau heute. Gehen denn diejenigen, die da wochenlang jetzt gegen Putin und die Nichtzulassung der Oppositionellen demonstriert haben, gehen die denn heute trotzdem zur Wahl?
Es gibt verschiedene Gruppen. Ein Teil ist tatsächlich zu jung. Diejenigen, die unter 18 sind, werden nicht wählen gehen, weil sie es nicht dürfen. Alle, die älter sind, teilen sich im Wesentlichen in zwei Lager. Es gibt ein entschiedenes Lager, das sagt, nein, ich wähle in diesem Staat nicht, denn dadurch legitimiere ich ja auch dieses autoritäre System, das vom Kreml durchorganisiert worden ist, inklusive einer Systemopposition. Also es ist egal, wem ich hier die Stimme wähle, ich wähle immer irgendwie den Kreml. Und dann gibt es ein anderes Lager, zu dem sich auch Alexej Nawalny zählt, ein recht bekannter Oppositioneller, der gesagt hat, Leute, geht wählen. Ich rufe dazu auf, wählen zu gehen. Er selber steht gar nicht zur Wahl, aber die Stimme soll abgegeben werden für einen Kandidaten oder eine Kandidatin, solange er nicht der Kreml-Partei angehört, also nicht der Partei Einiges Russland. Dadurch soll die Kreml-Partei geschwächt werden. Ich habe viele gesprochen auf der Straße, die durchaus diesem Aufruf auch folgen wollen. Nun kann man hinterher nicht ganz genau sagen, wie viele Menschen tatsächlich diesem Aufruf gefolgt sind, aber das ist ein neuer Ansatz aus dem Team Nawalny, die Kreml-Partei zu schwächen.
Jetzt gelten diese Wahlen ja auch als Stimmungstest für Putin. Wie beliebt ist er und seine Partei denn noch?
Das muss man unterscheiden. Bei ihm ist es immer noch so, dass 67% der Russinnen und Russen ihn für den richtigen Mann am richtigen Ort halten. Das ist natürlich ein traumhafter Wert, geradezu für jeden europäischen Politiker. Aber man muss immer auch sagen, er ist konkurrenzlos. Es gibt ja niemanden, der mit ihm konkurrieren darf, medial und in der politischen Ebene. Nun haben Sie gerade die Partei erwähnt, Einiges Russland. Da ist es ganz anders. Diese Partei ist außerordentlich unbeliebt geworden, weshalb 6 von 16 Gouverneuren, die sich heute der Wahl stellen, so tun, als seien sie unabhängig. Sie haben also das Etikett Einiges Russland abgestreift und treten als selbstständig an. Das kann man ihnen natürlich nicht wirklich glauben, aber das sind die Versuche, dieser Nichtpopularität von Einiges Russland zu entgehen.
Danke, Tilko Gries, live aus Moskau. Ich hole die Truppen heim. Das war eines der wichtigsten Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump. Raus aus Afghanistan. Doch dazu braucht es einen Frieden mit den Taliban. Die Friedensverhandlungen laufen seit einigen Monaten und immer hieß es, eine Einigung sei nicht mehr weit. Doch jetzt das. Donald Trump hat die Gespräche platzen lassen, ein geplantes Geheimtreffen in Camp David abgesagt. Sarah Zerback berichtet für uns aus Washington. Frau Zerback, warum sagt Trump auf einmal die Gespräche ab?
Ja, das kommt ja tatsächlich ziemlich überraschend und einmal mehr per Tweet am späten Samstagabend hier in Washington. Bis dahin wusste die Öffentlichkeit gar nichts von den beiden Gesprächsrunden, den geheimen, eine mit den Taliban und eine eben mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani. Und die hat Donald Trump nach eigenen Worten sofort gestrichen, als er von den jüngsten Anschlägen der Taliban in Kabul erfahren hätte. Damit begründet er den Schritt und bezieht sich da auf Selbstmordanschläge, über die USA ja schon am Donnerstag informiert hatten, als 12 Menschen getötet wurden und darunter auch ein US-Soldat. Der US-Präsident, der wirft den Taliban nun vor, sie hätten damit versucht, ihre Verhandlungsposition zu stärken, also in den laufenden Friedensverhandlungen nochmal richtig Druck aufzubauen. Tatsächlich, sagt Donald Trump, hätten sie das damit aber nur verschlechtert, ihre Position. Denn, so schreibt Trump, wenn sie noch nicht mal während der Friedensgespräche einen Waffenstillstand einhalten können, dann hätten sie wohl auch nicht die Macht, ein bedeutsames Abkommen auszuhandeln. Und das ist natürlich eine Position, die viele Experten, Kritiker auch in den eigenen Reihen schon lange vertreten, denn die waren ja von Anfang an von der äußerst fragilen Sicherheitslage überschattet.
Heißt das, dass diese Verhandlungen jetzt endgültig gescheitert sind?
Das ist tatsächlich die große Frage, die man sich hier in Washington stellt. Geht man nach dem Tweet des US-Präsidenten, muss man sagen, ja, da schreibt er, auch weitere Friedensverhandlungen, die seien gestrichen. Jetzt wäre es aber nicht das erste Mal, dass der US-Präsident, so lange er jetzt schon Donald Trump heißt, Entscheidungen wie diese spontan wieder zurücknimmt. Da erinnern wir uns nur noch mal an den Mai letzten Jahres, als er den zweiten Gipfel mit Nordkoreas Präsident Kim Jong-un abgesagt hat und ihn dann ein paar Tage später neu terminiert hat. Also es ist wichtig zu unterstreichen, dass Donald Trump einfach ein sehr großes Interesse an den Gesprächen hat, weil damit eben ein sehr großes Wahlversprechen seinerseits verbunden ist. Er hat angekündigt, die US-Truppen aus dem Land zu holen. Das ist keine 2 Wochen her. Da hat er dann ja auch tatsächlich verkündet, fast 5000 Soldaten sollen aus Afghanistan abgezogen werden von den insgesamt 14.000, die noch da sind. Geknüpft hat er das aber immer eben an diese Friedensverhandlungen. Also wenn die erfolgreich enden, bis vor wenigen Tagen haben damit ja auch beide Seiten noch öffentlich gerechnet, dann will er eben die Truppen abziehen innerhalb von 135 Tagen, so hieß es. Das sind ohnehin schon viel weniger, als er ursprünglich mal versprochen hatte. Und zwar, muss man sich da nochmal zurückerinnern, ziemlich genauso viele wie in Afghanistan waren, als Trump überhaupt ins Amt gekommen ist. Da ist Trump also jetzt sehr unter Druck zu liefern. Zumal vor den anstehenden Wahlen 2020 in einem Land, das doch zunehmend kriegsmüde ist und in dem viele einfach satt haben, Weltpolizei zu spielen zu einem hohen Preis. Und die Taliban, die vermuten ja auch schon, die US-Amerikaner, die kommen an den Verhandlungstisch zurück.
Und wie reagieren da jetzt die Außenpolitikerinnen und Politiker im Kongress?
Ja, da zeichnet sich schon ab, dass das eine ziemlich hitzige Debatte wird, wenn der Kongress dann tatsächlich morgen auch aus der Sommerpause zurückkommt. Die prominenteste Äußerung, die kommt zurzeit von Mike Pompeo, dem Außenminister, und wie Trump eben Republikaner. Der hat dem Nachrichtensender CNN heute gesagt, auf die Frage, ob man denn da nochmal gemeinsam wieder verhandelt, we will see. Wir werden sehen. Damit ist er natürlich nicht konkret geworden, aber hat zumindest nicht ausgeschlossen, die Gespräche wieder aufzunehmen. Hat das dann verknüpft mit bedeutsamen Zusagen, die die Taliban machen müssten und vor allen Dingen einhalten müssen. Und hat eben deutlich gemacht, dass die US-Regierung weiterhin ein Interesse an den Friedensgesprächen hat. Generell muss man sagen, gibt es aber viel Kritik daran, dass Donald Trump überhaupt den offiziellen Landsitz für ein solches Gespräch nutzen wollte. Also radikal-islamische Taliban auf amerikanischen Boden holen wollte. Da gibt es von Republikanern viel Kritik und für die Demokraten ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen.
Danke, Sarah Zerback, live aus Washington. Sicher haben viele Afghaninnen und Afghanen auf einen Frieden gehofft, doch ob sie wirklich damit gerechnet haben, das ist die andere Frage. Silke Dietrich mit Reaktionen aus Afghanistan.
Die Amerikaner selbst werden mehr als alle anderen darunter leiden, dass sie die Gespräche abgebrochen haben, steht in dem Statement der Taliban, schreibt der afghanische Nachrichtensender Tolu News. Die bisherigen Verhandlungen seien gut verlaufen. Beide Seiten hätten sich sogar darauf geeinigt, dass es einen innerafghanischen Dialog geben sollte bis zum 23. September. Es sei nur noch darum gegangen, das Abkommen zu unterschreiben. Nach wie vor seien die Taliban dazu bereit, steht in dem Statement, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, wenn auch die USA bereit seien, ein Abkommen zu schließen, statt Krieg zu führen. Beide Seiten, also sowohl die Taliban als auch die USA, schieben sich gegenseitig die Schuld zu, wer dafür verantwortlich ist, dass ein Abkommen nicht zustande gekommen ist. Die afghanische Regierung stellt sich dabei auf die Seite der USA. Der Sprecher Siddiqui sagte heute in einer Pressekonferenz: Wir stehen dahinter, was US-Präsident Trump heute in seinen Tweets geschrieben hat. Wir hatten die gleichen Bedenken hier in Kabul wie er in Washington.
But also in Washington DC as well.
Die afghanische Regierung hat über das Abkommen drüberlesen dürfen, hätte es aber nicht mit unterschreiben dürfen. Denn von den Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban war die afghanische Regierung bislang ausgeschlossen und darüber nicht besonders glücklich.
That whatever was going on in Qatar after all those rounds of talks and negotiations for the 10 months and more.
Nach all den Monaten, in denen verhandelt wurde, hatten wir darauf gehofft, dass am Ende ein Waffenstillstand dabei herumkommt und dass wir dann direkt mit den Taliban hätten weiterverhandeln können. Aber wir haben beobachtet, dass dies nicht der Fall ist. Wir glauben daran, dass die afghanische Regierung und die Afghanen selbst einen Frieden erreichen können. Einen Frieden, in dem die Taliban keine Afghanen mehr töten.
Ein Frieden, in dem die Taliban keine Afghanen mehr töten. Das ist, was wir denken.
Einige Afghanen hatten sich schon Hoffnungen gemacht, dass ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban ein erster Schritt sei zum lang ersehnten Frieden im Land. Die Nachrichtenagentur Reuters hat heute Menschen auf den Straßen in der Hauptstadt Kabul gefragt, was sie davon halten, dass US-Präsident Trump die Gespräche erst einmal auf Eis gelegt hat. Maysam Kazimi aus Kabul sagt: Jetzt wird es noch mehr Selbstmordanschläge geben, hier in der Stadt, aber auch in den Provinzen. Wir machen uns große Sorgen, weil nun noch mehr Zivilisten sterben werden. Dabei hatte es diese Woche schon zwei große Anschläge alleine in der Hauptstadt gegeben, ausgeführt von den Taliban. Dabei wurden auch Unterkünfte der Bundespolizei getroffen. Die deutschen Ausbilder trainieren afghanische Polizisten. Bei dem Anschlag haben sich die 22 Ausbilder allerdings in Sicherheit bringen können. Als die Autobombe in der Nacht auf Dienstag explodiert ist, wurden dennoch mindestens 16 Menschen dabei getötet, mehr als 100 wurden verletzt. Das Projekt der Bundespolizei wurde nun erst einmal eingestellt.
Silke Dietrich berichtete, Cem Özdemir war bei der letzten Bundestagswahl Spitzenkandidat der Grünen. Dann scheiterten die Jamaika-Koalitionsverhandlungen und der Schwabe sah sich abgeschoben auf den Vorsitz des Verkehrsausschusses. Jetzt will er es nochmal wissen und kündigt eine Kampfkandidatur für den Fraktionsvorsitz an, gemeinsam mit der bisher ziemlich unbekannten Kirsten Kappert-Gonter, Theo Gers.
Cem Özdemir will wieder in die erste Reihe und eröffnet einen Machtkampf bei den Grünen. Zusammen mit der Bremer Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonter hat der 53-Jährige überraschend angekündigt, in gut zwei Wochen für den Vorsitz der Grünen Bundestagsfraktion zu kandidieren. Die Kampfkandidatur richtet sich gegen Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, die die Fraktion seit 2013 führen und sich ebenfalls wieder zur Wahl stellen. Ein fairer Wettbewerb tue der Fraktion gut, nach außen wie nach innen, schreiben Özdemir und Kappert-Gonter in ihrer Bewerbung. Bis zur Bundestagswahl gehe es darum, auch als kleinste Fraktion im Parlament mit neuem Schwung der Gegenpol einer schwachen Regierung zu sein. Im Umkehrschluss heißt dies, dass es der kleinsten Oppositionsfraktion unter der Führung von Göring-Eckardt und Hofreiter aus Sicht der Herausforderer derzeit an Durchschlagskraft mangelt. Die Fraktion sei am schlagkräftigsten, wenn jeder und jede eine aktive Rolle übernehme und die eigenen Stärken auch ausspielen könne, schreiben Özdemir und Kappert-Gonter in ihrem Bewerbungsbrief. Ihre Kampfkandidatur wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar latente Unzufriedenheit in der grünen Fraktion. Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sind dort nicht umstritten, aber beide führen die 67 Abgeordneten eher mit Routine. Eine Aufbruchstimmung, so wie sie das Duo Robert Habeck und Annalena Baerbock an der Parteispitze ausgelöst hat, vermitteln beide hingegen nicht. Hier sehen Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter offenbar ihre Chance, zumal Hofreiter und Göring-Eckardt bei der letzten Wahl zum Fraktionsvorsitz nur jeweils auf 2/3 der Stimmen kamen, ohne dass es damals Gegenkandidaten gegeben hätte. Özdemir räumte später ein, er wäre auch damals schon gerne Fraktionsvorsitzender geworden, habe aber keine Mehrheit in der Fraktion gesehen. Nun ist das offenbar anders. Özdemir war während der Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund lange als möglicher Außenminister gehandelt worden. Damals war er einer der beiden Parteivorsitzenden der Grünen, bis im Januar 2018 Habeck und Baerbock die Parteiführung übernahmen. Özdemir steht seitdem als Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages nur noch in der zweiten Reihe. Kirsten Kappert-Gonter wurde 2017 in den Bundestag gewählt. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist Sprecherin für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung. Sie zählt zum linken Parteiflügel, träte damit gegen Hofreiter an. Özdemir, der zum realpolitischen Flügel der Grünen zählt, wäre der Gegenkandidat für Göring-Eckardt. Özdemir ist allerdings vor allem beim linken Flügel der Grünen eher unbeliebt, andererseits in der Öffentlichkeit bekannt und populär. Auch deshalb wird der in Schwaben geborene Sohn türkischer Gastarbeiter auch häufig als möglicher Nachfolger des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann genannt. Kretschmann ist 71 und will in Kürze erklären, ob er 2021 noch einmal antreten will. Würde Özdemir nun an die Fraktionsspitze in Berlin gewählt, könnte er sich auch besser als möglicher Nachfolger Kretschmanns profilieren.
Theo Gers berichtete. 21 gestandene Abgeordnete hat Großbritanniens Premier Boris Johnson aus der Tory-Fraktion geworfen. Die bisherige Arbeitsministerin Amber Rudd hält das nicht für den richtigen Umgang in einer Demokratie und ist zurückgetreten. Die Regierungskrise spitzt sich also zu, berichtet Imke Köhler.
Fristverlängerung, ja oder nein? Das ist die Frage, die jetzt die Debatte in Großbritannien beherrscht. Das Anti-No-Deal-Gesetz, das morgen in Kraft treten soll, würde Boris Johnson dazu verpflichten, in Brüssel eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, wenn es nicht vorher noch einen Deal gibt. Aber Johnson will auf keinen Fall um eine Fristverlängerung bitten. Was soll das heißen, fragt der BBC-Moderator Andrew Marr, Finanzminister Sajid Javid. Wird der Premier etwa nicht das Gesetz befolgen?
Of course we'll obey the law, but we will look at October the 19th. And we will not, after that council, the Prime Minister would ask for an extension, because that is the law of this country.
We will not change our policy.
Natürlich werden wir das Gesetz befolgen, sagt Javid, aber wir werden nicht unseren Kurs ändern. Und wie soll das funktionieren, fragt der Moderator und macht darauf aufmerksam, dass das nicht zusammenpasst. Keine klare Antwort darauf. Gekämpft wird inzwischen mit allen Mitteln. Wie der Daily Telegraph berichtet, plant die Regierung, vor das höchste Gericht zu ziehen, um eine Verschiebung des EU-Austritts zu verhindern. Dem Bericht zufolge bereiten die Berater von 10 Downing Street einen Showdown vor dem Supreme Court vor und schmieden zudem Pläne, wie sie die EU-Strukturen hintertreiben könnten, falls Brüssel einer Brexit-Verschiebung zustimmen sollte. Ungläubiges Staunen, um nicht zu sagen Entsetzen bei der Opposition. John McDonnell, ein hochrangiger Labour-Abgeordneter, kann kaum glauben, was da vor sich geht.
We've got a Prime Minister now who's saying he won't even abide by the law. By the law? I've never heard that before.
Wir haben jetzt einen Premierminister, der sagt, er werde das Gesetz nicht befolgen. Das Gesetz nicht befolgen? Das habe ich vorher noch nie gehört, so McDonnell. Unterdessen hat Amber Rudd, die gestern Abend als Arbeitsministerin zurückgetreten ist, noch einmal die Beweggründe für ihre Entscheidung dargelegt.
There is this huge machine preparing for no deal.
Da ist diese gewaltige Maschinerie, die den No-Deal vorbereitet. Man könnte ein 50-50-Verhältnis erwarten, was die Vorbereitungen für einen Austritt mit Deal oder ohne Deal angeht. Aber das ist es nicht. 80-90% der Zeit verwendet die Regierung darauf, den No-Deal vorzubereiten. Und der fehlende Versuch, tatsächlich einen Deal zu bekommen, hat 21 meiner Kollegen dazu gebracht, zu rebellieren. Und ich werde mich ihnen anschließen. Den Parteiausschluss der moderaten Tory-Rebellen hat Rudd als politischen Vandalismus gebrandmarkt. Mit Rudds Rücktritt hat sich die Regierungskrise weiter verschärft. Und möglicherweise verliert Boris Johnson bald noch mehr Unterstützer. Aus den Reihen der Conservative Party ist zu hören, dass weitere Abgeordnete die Partei verlassen könnten. Zumal dann, wenn der Premier tatsächlich das Anti-No-Deal-Gesetz ignorieren sollte. Morgen tritt noch einmal das Unterhaus zusammen. Dann will die Regierung, nach jetzigem Stand, einen weiteren Antrag auf Neuwahlen einbringen. Chancen durchzukommen hat der allerdings kaum.
Imke Köhler berichtete, in Hongkong sind auch heute wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Der Aktivist Joshua Wong ist offenbar erneut in Gewahrsam genommen worden. Die Bild-Zeitung berichtet, er habe nach Berlin fliegen wollen, um eine Veranstaltung der Zeitung zu besuchen. Steffen Wurzel berichtet.
Tausende Menschen versammelten sich heute wieder im Zentrum Hongkongs. Sie protestierten gegen den wachsenden Einfluss von Chinas Staats- und Parteiführung auf die autonom regierte Stadt. Zahlreiche Straßen und Plätze wurden gesperrt, viele Geschäfte blieben geschlossen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten zogen vor das Generalkonsulat der Vereinigten Staaten in Hongkong. Viele sangen dabei die amerikanische Nationalhymne. Sie forderten Regierung und Parlament in den USA auf, den Druck auf Chinas Staatsführung in der Hongkong-Frage zu erhöhen. Konkret forderten sie die beiden Kammern des US-Parlaments auf, ein sogenanntes Hongkonger Menschenrechts- und Demokratiegesetz zu verabschieden. Ein solches Gesetz ist in den USA bereits in Arbeit und wird von zahlreichen Abgeordneten beider großer Parteien unterstützt. Die kommunistische Führung in Peking verbittet sich jegliche Einmischung aus dem Ausland in der Hongkong-Frage. Sie betrachtet die Proteste als rein innere Angelegenheit des Landes. Von der Tatsache, dass die Autonomie Hongkongs in einem internationalen Vertrag geregelt ist, will sie nichts wissen. Am Rande der Demonstration heute kam es auch wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestierenden. Einige Demonstranten errichteten Barrikaden. Nach Medienberichten wurden mindestens 3 Menschen festgenommen. Die Rede ist auch von einzelnen Randalierern, die in einer U-Bahn-Station Scheiben eingeschlagen haben.
Steffen Wurzel berichtete. Dachterrassen, große, helle Wohnungen, klare Linien. Bis heute sind Wohnungen im Bauhausstil heiß begehrt, wo sie noch im Original erhalten sind. 100 Jahre ist der Architekturstil jetzt alt. In Dessau hat er seinen Anfang genommen und dort hat die Bundeskanzlerin heute das Bauhausmuseum eröffnet. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Christoph Richter, war mit dabei. Herr Richter, was ist denn der Kanzlerin wichtig am Bauhaus?
Naja, sie war ungewohnt persönlich, muss man sagen. Und sie sagt, das Bauhaus sei in ihrem Leben immer ein Leuchtturm gewesen und gerade und eben auch zu Zeiten der DDR, wie sie sagte, wo man von Geschmacklosigkeiten nur so umgeben war. Alles in allem hat sie dann etwa eine 20-minütige Rede gehalten und das Bauhaus als Vorbild gewürdigt, als Laboratorium der Moderne, das uns auch heute hilft, auf gegenwärtige Fragen Antworten zu finden. Also Stichwort ist hier Klimaschutz oder etwa fehlender Wohnraum. Und besonders wichtig war es der Kanzlerin noch darauf hinzuweisen, dass da schon so viele Frauen mitbeteiligt waren und das ist keine Selbstverständlichkeit und auch heute nicht, wo in vielen Spitzenpositionen auch Frauen nicht selbstverständlich repräsentiert sind. Nur zur Erinnerung, im ersten Jahrgang des Bauhauses waren 84 Frauen und 79 Männer auch eingeschrieben und das Bauhaus, sagte sie, war ein wirklich gutes Stück deutscher Geschichte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Bauhaus als leuchtendes Beispiel der Moderne, als Gegenpol zum Nationalsozialismus gesehen. Es stand für die positiven Seiten der deutschen Geschichte und wurde Chiffre für ein modernes, besseres Deutschland.
Soweit die Kanzlerin heute Vormittag in Dessau.
Nun steht mitten in der Innenstadt in Dessau das Museum, ein großer Glasriegel, auf dem eine Blackbox lagert. Die Dessauer schimpfen schon, sie nennen es ein überdimensioniertes Autohaus. Können Sie mit dieser Beschreibung was anfangen? Würden Sie das unterstreichen?
Ich würde es nicht so ganz hart sagen, aber es ist ein hartes Urteil, muss man schon sagen. Aber ja, der ursprüngliche Entwurf, der sah etwas luftiger aus. Man muss sich so vorstellen, im Erdgeschoss sollte es durchlässig sein. Die Menschen sollten sozusagen einfach hindurch spazieren können. Also auf der einen Seite liegt ja der Stadtpark, auf der anderen Seite liegt eine Straße, eine Einkaufsstraße. Man sollte quasi da durchgehen können. Es sollte so eine Art Erweiterung des Stadtraums sein, während oben drüber die Blackbox mit der Ausstellung hängt. Das konnte man aber aus Kostenschutzgründen nicht so umsetzen, auch aus Umweltschutzgründen nicht. Also man konnte kein durchsichtiges Glas verwenden, sondern musste sogenanntes Float-Glas benutzen, also worin man sich dann auch spiegelt. Also aber der Effekt, die Durchsichtigkeit, die luftige Leichtigkeit, ja, das ist ja auch das Einzigartige gewesen in diesem Entwurf, das ging dann eben natürlich verloren. Und man musste da noch für den Vogelschutz so lineare Streifen und Punkte auf die Fassade aufbringen. Also alles in allem steht jetzt damit natürlich ein Glaskasten und das kommt natürlich, da spiegelt sich dann auch das Einkaufszentrum, das Profane aus den 90er Jahren da drin. Also deswegen kommen die Dessauer zu diesem Urteil. Also es ist etwas hart, aber man kann es schon nachvollziehen.
Dann schauen wir mal rein in die Ausstellung. Erfährt man denn da was Neues oder sind es doch die Klassiker, die Möbel, die jeder kennt?
Nein, es geht nicht um eine weitere Ikonisierung des Bauhaus. Es lässt sich auch am Titel ablesen. Es heißt ja Versuchsstätte Bauhaus, die Sammlung. Also man will zeigen, dass Bauhaus niemals ein fertiges Produkt war, kein vermarktbares Erzeugnis, wie man es vielleicht sich so denken könnte, sondern ein Experiment, eine ungewöhnliche Schulgeschichte, eine Keimzelle für gesellschaftlichen Wandel. Und das war nicht zu erwarten, weil es ja das Bauhaus immer sehr schnell musealisiert wird und man erzählt die Geschichte eben nicht aus der Perspektive der Meister, also Kandinsky, Gropius oder Hannes Meyer, sondern auch aus Sicht der Schüler und erzählt auch deren Lebenswege, also was aus den Schülern am Ende geworden ist. Und ganz wichtig noch ganz kurz, es gibt auch immer wieder, auch am Anfang der Ausstellung, zeigt man auch, wie das Bauhaus auch politisch angegriffen wurde. Mhm. Also da ist die Rede vom Vorboten zur Bolschewisierung und so weiter. Also Dinge, die wir heute auch wieder erleben, wenn die AfD Kulturinstitutionen angreift. Also da gibt es auch einen ganz klaren Link zur jetzigen Zeit.
Danke, Christoph Richter, live aus Magdeburg. Und jetzt hat Maximilian Rieger den Sport. Und da geht es heute um die Tischtennis-Team-EM in Frankreich.
Genau, da standen heute nämlich die Männerfinals an und das lief sehr gut für die drei deutschen Spieler Dimitri Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska. Drei Einzel mussten sie spielen, drei Einzel haben sie gewonnen und sind damit mal wieder Team-Europameister. Matthias Arians berichtet.
Deutschlands Tischtennisherren haben sich zum achten Mal die EM-Krone aufgesetzt. Im Finale von Nantes gegen Portugal stand am Ende ein hochverdientes 3:0. Dimitri Ovtcharov machte den Auftakt in seiner Partie gegen Markus Freitasch. Eine hervorragende Leistung des Weltranglisten-12. 3:0, das war das 1:0, gleichbedeutend für das deutsche Team. Und dieses 1:0 baute Timo Boll in seinem hart umkämpften Match gegen João Monteiro dann aus. 3:1, das 2:0 war die Folge. Und dann machte es Patrick Franziska perfekt in seinem Match gegen Thiago Apollonia. Ein klares 3:0 und damit das EM-Gold für die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft.
Bei den Frauen hat das Team aus Rumänien seinen Titel verteidigt. Auch in diesem Finale hieß der Gegner Portugal und auch dort hieß es 3:0. Das portugiesische Team hatte Deutschland im Viertelfinale geschlagen. Es war ein Duell der Generationen, das Frauenfinale der US Open vergangene Nacht. Die erst 19-jährige Bianca Andreescu gegen die 37-jährige Serena Williams. Erstes Grand-Slam-Finale gegen 23 Grand-Slam-Siege. Aber am Ende gewann nicht die Erfahrung, sondern die Jugend. Tim Brockmeier berichtet.
Völlig überraschend, dieser Sieg der erst 19-jährigen Andreescu, ihr allererster Grand-Slam-Erfolg, zudem der erste Grand-Slam-Titel für eine Kanadierin überhaupt.
I've been dreaming of this moment for the longest time.
Ich habe so lange von diesem Moment geträumt und habe wirklich daran geglaubt, dass ich es irgendwann schaffen kann, mal auf dieser Bühne zu stehen. Und dass das jetzt wahr geworden ist, ist einfach total verrückt, so die Kanadierin. Die haushohe Favoritin Serena Williams kam praktisch nie richtig ins Match, zeigte unerklärliche Schwächen beim Aufschlag und machte erstaunlich viele leichte Fehler. Gleichzeitig zeigte sich Andreescu im ausverkauften und frenetisch feiernden Arthur Ashe Stadium bei ihrer Major-Final-Premiere abgeklärt, nervenstark und so dominant, wie man es eigentlich von ihrer Gegnerin erwartet hätte. Williams verpasste es durch die Niederlage ziemlich genau 20 Jahre nach ihrem allerersten Grand-Slam-Erfolg an gleicher Stelle ihren 24. zu feiern und damit mit Rekordhalterin Margaret Court aus Australien gleichzuziehen.
Heute Abend dann noch das Männerfinale. Fernando Alonso war der letzte Ferrari-Fahrer, der den großen Preis von Italien in Monza gewinnen konnte. 9 Jahre ist das her. Seitdem haben immer andere Teams dieses prestigeträchtige Formel-1-Rennen gewonnen, bis heute ein Monegasse in seinem ersten Jahr bei Ferrari diese Serie beendet hat. Jens Gideon.
Heimsieg zum 90. Jubiläum von Ferrari. 100.000 Tifosi feiern Charles Leclerc. Der zweite Erfolg in Serie für den 21-Jährigen. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas musste sich auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza aber nur knapp geschlagen geben. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Für den noch sieglosen deutschen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel gab es die nächste Enttäuschung. Nach Fahrfehler, Unfall und Bestrafung durch die Rennleitung ist der Vierfach-Weltmeister am Ende nur 13. geworden. In der Gesamtwertung fällt Vettel damit hinter seinen Teamkollegen Leclerc auf Platz 5 zurück. Überlegen in Führung bleibt Titelverteidiger Hamilton.
Nach dem unerfreulichen Aufenthalt in Hamburg mit der 2:4 Niederlage gegen die Niederlande ist die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in Belfast angekommen. Die DFB-Elf spielt gegen Nordirland morgen Abend. Das ist der Tabellenführer in der EM-Qualifikationsgruppe. Allerdings spielt die DFB-Elf nicht in Bestbesetzung. Felix Mansel.
İlkay Gündoğan muss wegen eines grippalen Infekts gegen Nordirland passen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City war noch am Vormittag mit dem Team von Hamburg nach Belfast gereist, hat aber mittlerweile das Mannschaftsquartier wieder verlassen und sich auf den Heimweg gemacht. Damit fällt nach Nico Schulz bereits der zweite Spieler für die Begegnung morgen Abend im Windsor Park aus. Bundestrainer Joachim Löw muss somit seine Pläne erneut umwerfen. Nach der 2:4 Niederlage gegen die Niederlande ist ein Sieg gegen Tabellenführer Nordirland Pflicht. Ansonsten könnte die EM-Qualifikation in Gefahr geraten.
Und mehr Sport dann um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Danke, Maximilian Rieger. Das waren die Informationen am Abend. Mein Kollege Benedikt Schulz meldet sich dann um 10:55 nochmal mit unserer Tageszusammenfassung. Das war der Tag. Da gibt es dann auch neue Informationen zu den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland. Ich bin Rainer Brandes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.